Markus Evangelium Kapitel 12, die Verse 18 bis 27. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben. Wenn jemand stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun waren da 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Ebenso der dritte, und so ging es weiter. Keiner der 7 hinterließ Nachkommen, zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun bei der Auferstehung? Wenn sie einmal auferstanden sind, wem von ihnen gehört dann die Frau? Alle 7 waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus antwortete, seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen? Dort steht, dass Gott zu Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid also völlig im Irrtum. Eine Gruppe von Sadduzäern sucht das Gespräch mit Jesus, weil sie ihm im Grunde genommen so etwas wie eine Falle stellen wollen oder sie wollen ihm nachweisen. Jesus, weißt du, dieses ganze Ding mit dieser Auferstehung, mit einem Leben nach dem Tod, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann konstruieren sie so einen Fall, den könnte es natürlich auch wirklich so gegeben haben oder könnte es geben, aber ich glaube, die konstruieren einfach diesen Fall und sagen, stell dir das doch mal vor, Mose hat uns ja das Gebot der sogenannten Schwagerehe gegeben. Ich lese uns das mal, wir finden das im 5. Buch Mose, Kapitel 25, in den Versen 5 und 6, 5. Mose 25, die Verse 5 und 6. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Es war so eine Anweisung für die Juden in dem Alten Bund, die Gott so gegeben hatte, diese sogenannte Schwagerehe. Und jetzt konstruieren die Sadduzäer diesen Fall und sagen, und schau mal, da war eine Frau und es gab 7 Brüder, der erste heiratete die und die Ehe blieb kinderlos, der Bruder starb und jetzt sollte ja der nächste sie heiraten, so hat das ja Gott angeordnet durch Mose im Gesetz. Und dann haben die alle 7 Brüder der Reihe nach diese Frau geheiratet, um das Gesetz zu erfüllen, aber sie hat nie einen Sohn bekommen. Aber jetzt haben die ja ein Problem in der Ewigkeit oder im ewigen Leben. Weil wie geht das jetzt? Sollen sich jetzt die 7 Brüder diese Frau teilen? Oder soll der erste sie haben oder der letzte oder irgendeiner in der Mitte? Das ist doch eigentlich ein Riesenproblem, Jesus. Und eigentlich kann es doch so ein großes Problem gar nicht geben, weil eigentlich kann es doch gar keine Auferstehung geben. Die Sadduzäer, das waren quasi die liberalen Theologen der Zeit Jesu. So könnten wir die bezeichnen aus unserer heutigen Sicht. Also da gab es ja die Pharisäer und die Sadduzäer. Jesus hat immer wieder mit beiden Gruppen Gespräche gehabt. Die Pharisäer, das waren so die besonders strengen, gesetzlichen, die aber auch viele Hintertürchen hatten in ihren ganzen Gesetzen und so weiter. Und auf der anderen Seite die Sadduzäer, die liberalen Theologen, die ganz einfach auf den Punkt gesagt, einfach so sagten, mit dem Tod ist alles aus. Das ist eine sehr landläufige Meinung, auch heutzutage. Und die ist nicht neu, die gab es schon damals. Aber es waren Leute, die sich eigentlich auskannten im Wort Gottes, die das studiert hatten, waren Theologen, aber eben liberal, von der liberalen Sorte. Ja, so all das übernatürliche Zeugs und das und all diese Wunder und das Ganze, das kann es ja so nicht wirklich geben. Was wir nicht mit dem Verstand erklären, mit menschlicher Logik uns wirklich sachlich darlegen und erklären können, das kann es einfach nicht geben. Das ist also nichts Neues. Es gab immer in der Menschheit solche Bestrebungen, solche Tendenzen. So waren diese Sadduzäer drauf zur Zeit Jesu. Und die Antwort Jesu ist ein dreifacher Vorwurf. Moment. Ja, genau, danke. Die Antwort Jesu ist ein dreifacher Vorwurf. Er sagt, seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ein dreifacher Vorwurf. Ihr seid im Irrtum, ihr irrt euch. Wenn ihr denkt, es gäbe keine Auferstehung, kein Leben nach dem Tod, kein Weiterexistieren, dann seid ihr ganz schwer im Irrtum. Und der Grund dafür, dass ihr euch irrt, ist der, dass ihr die Heilige Schrift, ihr habt sie zwar studiert wie irgendein Sachbuch, aber ihr kennt sie nicht wirklich. Und ihr kennt die Kraft Gottes nicht wirklich. Wenn ihr die Kraft Gottes kennen würdet, dann wäre das gar kein Problem für euch, zu glauben, dass es eine Auferweckung gibt nach diesem Leben und nach dem Tod. Und dass Menschen, dass wir Menschen nach diesem Leben und wenn wir gestorben sind, einmal vor Gott stehen und Rechenschaft geben werden und unser Leben verantworten müssen. Und dass Gott in völliger Gerechtigkeit und Klarheit und Weisheit entscheiden wird, wo der einzelne Mensch seine Ewigkeit zubringen wird. Ob bei Gott oder getrennt von Gott. So, Jesus sagt, ihr kennt nicht wirklich diese Heilige Schrift und diese Kraft Gottes. Und dann bringt er ihnen noch so dieses Beispiel von Mose und dem brennenden Dornbusch, wo Gott sich dem Mose geoffenbart hatte und Mose war völlig eingeschüchtert von dieser Erfahrung. Und dann sagt Gott, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So stellt er sich Mose vor. Abraham, Isaak, Jakob, die haben 400 bis 500 Jahre vor Mose gelebt. Die waren lange tot. Geht ja besser, danke. Okay. Die waren schon lange tot, aber aus menschlicher Sicht, ja, die waren schon lange gestorben. Aber Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und nun sagt Jesus diesen Sadduzäern, die dachten, es gibt kein Leben nach dem Tod. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass das da steht in der Bibel, in der Heiligen Schrift? Und habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Gott kein Gott der Toten ist, sondern der Lebenden? Das heißt, die Jungs leben. Dass die Jungs leben, zu dem Zeitpunkt auch, als Gott sich dem Mose geoffenbart hat, 400-500 Jahre nachdem Abraham, Isaak und Jakob auf diesem Planeten lebten, stellt sich Gott vor als der Gott der Lebenden. Das heißt, die Jungs leben, die Menschen leben, die leben im ewigen Leben, diese, die mit Gott gelebt haben, diese Glaubenden. Wenn man die Heilige Schrift nicht kennt, kann man die Kraft Gottes nicht kennen. Es ist interessant, dieser Zusammenhang. Seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Es gibt im Hebräerbrief einen sehr, sehr interessanten Vers, der genau das uns wunderbar zeigt, wie das zusammenhängt. Das Wort Gottes und die Kraft Gottes. Ich lese dazu aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Jo, das geht. Hebräer 1, Vers 3. Er, und das ist Jesus Christus gemeint, der Sohn Gottes, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Merken wir, wie das zusammenhängt. Die Kraft Gottes, das Wort Gottes. Jesus, durch die Kraft seines Wortes, trägt er das ganze Universum. Er trägt das ganze Universum, er trägt auch diesen Planeten und das Sonnensystem, er trägt unsere Welt, er trägt auch uns, unser Leben. Jesus trägt und er trägt durch die Kraft seines Wortes. Wir brauchen Vertrauen in Gottes Wort. Vertrauen in Gottes Wort. Und damit hängt zusammen, dass wir auch der Kraft Gottes vertrauen. Gott selbst vertrauen, der nicht nur spricht durch sein Wort, sondern der alles trägt mit seinem Wort. Und während wir vertrauensvoll lesen im Wort Gottes, erleben wir, wie Gott aufrichtet mit seiner Kraft. Das ist dieser Zusammenhang. Kraft Gottes durch das Wort Gottes. So trägt uns Gott, so trägt uns unser Herr Jesus Christus. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Ausflug mit euch machen ins Griechische. Das Neue Testament ist in der Grundsprache in Griechisch geschrieben worden. Und es gibt für unseren deutschen Begriff Wort, das Wort, im Griechischen zwei verschiedene Begriffe. Das ist einmal der Begriff Logos und das ist der Begriff Rhema. Ich will euch jetzt nicht verwirren und nicht langweilen, ich erkläre es kurz, ihr werdet es alle verstehen, es ist nicht kompliziert. Logos und Rhema, beides wird im Deutschen übersetzt mit Wort. Aber was ist Logos und was ist Rhema? Logos ist das fundamentale Wort. Das fundamentale Wort Gottes ist Logos. Und Logos, dieses fundamentale Wort Gottes, das haben wir in zwei Dimensionen. Denn dieses fundamentale Wort Gottes, Logos, ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden, das ist der Herr Jesus Christus. Das menschgewordene, das fleischgewordene Wort Gottes, Logos. Und die zweite Dimension des Logos ist die Heilige Schrift. Das ist das schriftgewordene Wort Gottes, fundamentale Wort Gottes. Logos. Und was ist jetzt Rhema? Rhema ist das aktuell gesprochene Wort Gottes. Das frische, aktuell gesprochene Wort Gottes. So, und was hat das jetzt mit unserem Leben zu tun? Ich will es euch ganz einfach und praktisch erklären, dann werdet ihr merken, das habt ihr alle schon erlebt. Wer im Glauben an Jesus steht, der erlebt das, der erlebt genau das. Wenn du an Jesus Christus glaubst, an den menschgewordenen Logos, das fundamentale Wort Gottes, das Mensch geworden ist, wenn du an Jesus Christus glaubst und als an Jesus glaubender Mensch in der Bibel liest, im schriftgewordenen fundamentalen Wort Gottes, dann erlebst du, während du das tust, wie Gott zu dir spricht. Du liest ein Wort, du liest einen Abschnitt, vielleicht täglich in deiner Bibellese, und du merkst, wie Gott zu dir spricht. Das Wort ist alt, 2000, 3000, 3500 Jahre alt, je nachdem, was du liest. So alt, aber du merkst, wie Gott ganz aktuell zu dir spricht. Und durch dein Wort gibt er dir Wegweisung, durch dein Wort gibt er dir Kraft. Er ermutigt dich, er korrigiert dich, er mahnt dich. Das erleben wir alle, jeder von uns. Und genau das ist es, was damit gemeint ist. Das hier ist Logos, das fundamentale Wort Gottes, Schrift geworden. Der Herr Jesus ist Logos, das Mensch, das Fleisch gewordene fundamentale Wort Gottes. Und Gott spricht ganz aktuell und ganz frisch zu uns, während wir lesen, als gläubige Menschen und mit Vertrauen und mit Ehrfurcht. Und er spricht zu uns und er leitet uns. Sein Wort, sein Geist, das ist dann das, was Jesus gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wir hören die Stimme Jesu, normalerweise nicht akustisch in unseren Ohren, aber wir hören, wie Jesus zu uns spricht, hinein in unsere Gedanken, während wir lesen in dieser fundamentalen heiligen Schrift und dem fundamentalen Herrn Jesus Christus vertrauen. Und Gott spricht sehr aktuell und frisch. Habt ihr gemerkt, es war gar nicht schwierig, es ist gar nicht kompliziert und wir dürfen das alle erleben, wie schön das ist. Logos und Rhema, Gottes Wort, fundamental und ganz frisch und aktuell. Aber alles beginnt immer mit dieser Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort. Das ist die Grundhaltung, um etwas von ihm empfangen zu können, um zu erfahren, ja, die Kraft Gottes wirkt durch das Wort, wenn ich es mit Ehrfurcht lese. Ehrfurcht vor Gott und Ehrfurcht vor seinem Wort. Und dann folgen Liebe zu Gott, Vertrauen zu Gott und die Bereitschaft, Herr, ich will dir folgen, ich will dir gehorsam sein. Ich schaffe das nicht aus eigener Kraft, hilf mir. Aber ich möchte, ich erkenne dich, ich liebe dich, ich vertraue dir, ich gebe mich dir hin. Alles beginnt mit Ehrfurcht. Ganz, ganz, ganz oft lesen wir in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, von Menschen, die plötzlich einen Eindruck bekommen haben von Gottes Gegenwart, von Gottes Heiligkeit und sie waren zutiefst erschrocken. Sie fürchteten sich, so wie die Hirten auf dem Feld in der Nacht, wo Jesus geboren war, als da plötzlich dann ein Engel da war und leuchtete und anfing zu sprechen. Sie fürchteten sich und so ist die Bibel gefüllt von solchen Situationen. Menschen merken plötzlich, Gott ist gegenwärtig, Gott ist heilig, wer bin ich? Und sie fürchten sich. Und jedes Mal, wenn ein Mensch sich fürchtet in der Gegenwart Gottes, spricht Gott, fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Aber diese Ehrfurcht vor Gott ist immer die Voraussetzung. Wenn wir Menschen kennen, die keine Ehrfurcht haben vor Gott, müssen wir ihnen eigentlich sagen, weißt du was, als allererstes musst du dich mal vor Gott fürchten. Damit fängt alles an, ja? So, wenn ein Mensch keine Ehrfurcht hat, er wird nicht wirklich etwas empfangen können. Es geht nicht. Wir brauchen diese Ehrfurcht. Und wir brauchen diese Ehrfurcht vor seinem Wort. Denn das ist Ehrfurcht vor Gott, wenn man mit Ehrfurcht das Wort, die Heilige Schrift liest. Und eben nicht, wie die Sadduzäer das gemacht haben. Wir versuchen das mal alles mit unserem Verstand hier analytisch zu bewerten und zu beurteilen und schauen mal, was wirklich wahr sein kann und was nicht. Weil alles Übernatürliche, das gibt es ja nicht wirklich. Ja? Das ist ja alles dann irgendwie nur so Märchen und Erzählung und Symbolik und sonst was. Das ist eine wichtige Voraussetzung, auch für jeden, der Gottes Wort lehrt. Das ist eine wichtige Voraussetzung für jeden Prediger, für jeden, der Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen Gottes Wort lehrt und erklärt, diese Ehrfurcht. Ich möchte an der Stelle einfach mal auf eine Irrlehre, eine falsche Lehre hinweisen, die auch in unserer Zeit weit verbreitet ist. Über das Internet heute, da findet man ja alle möglichen Vorträge und Botschaften und alles Mögliche und es ist alles immer frei verfügbar. Und da gibt es so diese Lehre, Gott ist so lieb, Gott ist so nett, er braucht kein Opfer, um uns zu vergeben. Das kann man finden im Internet, ist weit verbreitet. Viele Christen hören sich das an, werden davon beeinflusst, werden verunsichert. Diese Irrlehre, wo man behauptet, nein, dieser Tod Jesu am Kreuz, das ist kein Sühneopfer. Das war nicht nötig. Gott braucht das nicht, dass da ein Mensch sich opfert an unserer Stelle, damit Gott uns vergeben würde. Gott ist so lieb und Gott ist so nett und Gott vergibt. Der Tod Jesu am Kreuz, das war halt die Folge, weil er sich mit den Römern verkracht hat und weil er sich mit den Juden verkracht hat und dann wollten sie ihn alle am Kreuz haben und beseitigt haben Und das war die zwangsläufige Folge. Aber Gott braucht es nicht, dass da ein Mensch sich opfert für uns, die Sünder. Dass Jesus, der Sündlose, sein Leben als Sühne, als Wiedergutmachung opfert. Gott braucht das nicht. Es klingt irgendwie nett, oder? Es klingt so nach einem netten, lieben, friedlichen, lieben Gott, ja, der doch irgendwie, der kann doch niemandem böse sein, der drückt immer mindestens ein, meistens zwei Augen zu und so. So klingt es. Aber es ist falsch, es ist ganz falsch. Schauen wir mal, was die Bibel uns lehrt über das Sühneopfer Jesu. Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Oder im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, da oben fehlt eine 2. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Und noch einmal im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, da heißt es: Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. So, wir merken, wenn irgendwie jemand behauptet, Bibellehrer, der sich als Bibellehrer oder der Bibellehrer eigentlich ist und sein soll, und der sagt, ja, aber Gott braucht das nicht, dass da einer extra für uns stirbt. Gott ist ja nicht so irgendwie, der braucht da kein Blut sehen oder irgendwie was, da braucht es kein Opfer. Das müssen wir anders verstehen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Dann wissen wir, das ist ganz falsch. Er widerspricht Gottes Wort, er kennt nicht wirklich die Heilige Schrift und die Kraft dieses Wortes und die Kraft Gottes. Und schaut, wir, die wir an Jesus glauben und das wissen und uns daran immer festhalten, Herr Jesus, du bist für mich gestorben, du hast meine Sünden getragen, du bist der Garant dafür, dass ich Gnade empfangen habe, dass mir alles vergeben wurde, 100%. Und wann immer ich Gnade brauche, weil ich Fehler mache, sündige, mir wird vergeben, 100%. Du, Herr Jesus, hast alles getragen und dich für mich geopfert. Das zu wissen, das trägt, das hebt, das ist die Kraft Gottes im Wort Gottes, wenn wir das so annehmen. Und dann merken wir, wie unsinnig sind solche falschen Lehren. Aber was sagt uns Gottes Wort zu Menschen, die solche Irrlehren verbreiten? Ja, wenn jemand bestreitet, dass der Tod Jesu am Kreuz ein Sühneopfer ist für uns, für unsere Sünden. Ist auch interessant, was wir dann lesen im Hebräerbrief, Kapitel 10. In Verse 29 bis 31, da heißt es, wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Dieser Begriff gemein geachtet heißt hier einfach gewöhnlich. Das Blut Jesu für etwas Gewöhnliches. Es ist halt normal, dass er gestorben ist am Kreuz, weil er hatte ja alle verärgert, die Juden und die Römer, und dann haben sie ihn eben beseitigt und deswegen. Aber wenn man das nicht begreift, das ist ein Sühneopfer zur Wiedergutmachung unserer Schuld. Das Blut Jesu reinigt uns von unserer Schuld. Wir brauchen das. Wir nehmen das für uns in Anspruch. Es ist die Kraft Gottes, die uns reinigt durch das Blut Jesu. Und dann heißt es hier im Hebräerbrief, ja, wenn das einer nicht sieht und sagt, nee, das ist alles ganz normal und ganz gewöhnlich gewesen, dass Jesus da gestorben ist. Und dann ist es nicht gut für einen Mensch, der sowas Falsches lehrt. Da heißt es weiter, denn wir kennen ja den, der sagt, Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr, und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also diese Irrlehrer, die diese Irrlehren verbreiten, die wird Gott auch zur Rechenschaft ziehen und richten. So, wir können beten, sollten beten für solche Menschen, dass sie das erkennen und Buße tun und umkehren und wieder sehend werden und dass Gott sie befreit von ihrer Verblendung, mit der sie die Bibel lesen und nicht mehr erkennen, worum es hier wirklich geht. Dem Wort Gottes wirklich Glauben schenken. Nachdem Jesus gestorben war und am dritten Tage auferstanden war, aber seine Jünger noch sehr, sehr traurig waren, als sie noch dachten, jetzt ist Jesus tot, alles ist vorbei, da waren zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, die sogenannten Emmaus-Jünger. Und sie sind ganz traurig unterwegs. Sie wissen noch nicht, dass Jesus bereits an dem Morgen auferstanden ist. Sie sind unterwegs, sie sind total traurig, am Trauern. Unser Herr und Meister ist tot. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann kommt Jesus auf dem Weg zu ihnen, aber sie erkennen ihn erstmal nicht. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 24 ab Vers 25 die folgenden Verse. Lukas 24 ab Vers 25. Da sagte Jesus zu ihnen, zu diesen beiden Jüngern: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er, Jesus, mit ihnen, mit diesen beiden Jüngern, die ganze Schrift durch, Heilige Schrift, das damals vorliegende, bereits vorliegende Alte Testament. Er ging mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn, auf Jesus bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also Jesus hat ihnen Bibelunterricht gegeben, Altes Testament, durch alle 39 Bücher. Und hat ihnen gezeigt, wie alles immer wieder auf ihn, den kommenden Messias, hin ausgelegt und ausgerichtet ist. Fantastisch, so ein Bibelunterricht, oder? Da wären wir auch gerne dabei gewesen, wenn Jesus so die Schrift erklärt. Aber das Schöne ist, wir können das erleben. Ich komme gleich noch dazu. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren, und Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend und der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Herrlich, und das dürfen wir erleben. Jesus öffnet uns die Schrift. Das ist einfach, glaube ich, der wichtigste Schlüssel, wenn wir sagen, ich will die Bibel lesen, wie kann ich sie verstehen? Herr Jesus, öffne sie mir. Und der Herr Jesus und der Heilige Geist, der ja selbst inspiriert hat, die Autoren, der Herr Jesus und der Heilige Geist, Gott selbst ist mit uns auf dem Weg und hilft uns zu verstehen. Wir dürfen das erleben und es bringt unser Herz zum Brennen. Brennende Liebe, die von Jesus in unser Herz fließt und die hier sich entzündet und auflodert, und wir lieben dann Jesus und wir lieben die Geschwister, die Gemeinde und wir lieben die Verlorenen. Liebe Gottes, die sich in uns ausbreitet, während wir die Schrift lesen und Jesus zu uns spricht. Wir lesen im fundamentalen Wort Gottes und Jesus spricht das aktuelle, frische Wort zu uns, das uns aufrichtet und uns mit Liebe füllt. Wunderbar. Möchte auf die Frage kurz eingehen, gibt es Fehler in der Bibel? Ich hörte neulich ein Interview mit einem Bibellehrer und dann sagte dieser Bibellehrer in dem Interview, es gibt Fehler in der Bibel. Es gibt Psalmen von David, die David geschrieben hat oder geschrieben haben soll. Und in diesen Psalmen spricht David vom Tempel. Und es kann gar nicht sein, weil der Tempel erst gebaut wurde, nachdem David gestorben war. David hätte ihn gerne gebaut, Gott ließ es ihm nicht zu. Nachdem er gestorben war, hat Davids Sohn Salomo den Tempel gebaut. Also, sagt der Bibellehrer, es gibt Fehler in der Bibel. Und ich dachte, das ist mir jetzt noch nie aufgefallen, aber es ist ja komisch, ich muss das mal lesen. Habe ich geschaut, ja, es gibt 9 Psalmen von David, in denen er vom Tempel spricht. 4 davon will ich kurz mit euch anschauen. Und es dauert nicht lange und wir alle könnten diesem Bibellehrer Nachhilfe geben und ihm helfen zu verstehen, worum es geht. Schaut mal, es ist gar nicht schwierig. Psalm 5, Vers 8. Da sagt David: Ich aber darf zu deinem Haus kommen, weil du mir deine reiche Gnade schenkst. Ich darf mich niederwerfen vor deinem Heiligtum und dich in Ehrfurcht anbeten. Ich lese das mal noch nach der Schlachterübersetzung. Das ist auch der Text, den ich hier vorne habe, den ihr seht. Psalm 5, Vers 8. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Welchen Tempel meint David? Wenn doch zu seinen Lebzeiten in Jerusalem noch gar kein Tempel stand, sondern er erst danach von seinem Sohn Salomo gebaut wurde. Gucken wir uns mal den nächsten Vers an, den nächsten Psalm, Psalm 11, Vers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Merkt ihr was? Von welchem Tempel spricht David? Genau, das ist das himmlische Heiligtum. David hatte so eine Nähe zu Gott, dass Gott ihm einen unglaublich tiefen Einblick gegeben hat. Das ist interessant, wie viel Prophetie auch in den Psalmen David drin steckt, die ja direkt schon von Jesus Christus spricht. David als ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht ohne Fehler, kapitale Fehler gemacht, aber er tat immer auch dann Buße. Ja? David als ein Mann nach dem Herzen Gottes, er hatte einen ganz enormen Einblick in Gottes Gegenwart, in die Herrlichkeit. Er sah etwas von dieser Herrlichkeit Gottes, von diesem himmlischen Heiligtum. Und davon spricht er. So, wir könnten das diesem Bibellehrer eigentlich alle erklären. Ich wunderte das nur, dass er das nicht selber sah, aber ist halt so. Dann Psalm 18, Vers 7 lesen wir noch. Sehr ermutigend, in meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Gott hört uns, wenn wir zu ihm schreien, wenn wir seine Kinder, durch den Glauben an Jesus sind wir seine Kinder, wenn wir zu ihm rufen, er hört uns in seinem Heiligtum. Er greift ein, Gott von seinem Heiligtum aus, hinein in unser irdisches Leben hier. Wie wunderbar. Und dann noch schließlich Psalm 27, die Verse 4 und 5, die auch noch ein interessantes Licht auf diese Frage werfen, von welchem Tempel sprach David. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Es gab noch nicht den Tempel, als David lebte, aber es gab die Stiftshütte seit der Zeit Moses. Ja? Und die Stiftshütte, da hatte Gott einmal den Plan gegeben, es ist ein Abbild dieses himmlischen Heiligtums, wo Gott thront. Und die Stiftshütte, das war der Vorläufer des Tempels. Die Stiftshütte ist auch schon Haus Gottes gewesen. Ja? Und das alles war David voll bewusst. Und er lebte vor Gott in Ehrfurcht, Liebe, Vertrauen, Hingabe. Und hatte tiefen Einblick in diese Herrlichkeit Gottes, in diese heilige göttliche Sphäre. Ihr Lieben, es gibt keine Fehler in der Bibel. Also wenn ein Bibellehrer sagt, es gibt Fehler in der Bibel und dann nennt er diese Stellen, dann nennt er die Tatsache, dass David von einem Tempel sprach. Wir haben jetzt diese Stellen angeguckt und haben gemerkt, wovon David spricht. Dann ist völlig klar, es gibt keine Fehler in der Bibel. Ja? Das ist Unsinn. Wir verstehen nicht alles. Das ist eine andere Frage. Das ist ein anderes Thema. Aber es gibt keine Fehler. Und noch eine letzte Frage zum Schluss. Ist die Bibel irrtumslos? Ich finde die Frage interessant. Und ich gebe euch jetzt eine Antwort, da denkt ihr erst, oh, was ist mit dem Wilfried passiert? Ist die Bibel irrtumslos? Ich sage ja und nein. Und ich will erklären, was ich damit meine. Wenn ich sage, nein, sie ist nicht irrtumslos, dann meine ich damit, dass die Bibel uns manchmal ganz bewusst menschliche Irrtümer schildert. Aber das erkennt man dann auch im Text. Und das größte, sage ich mal, Beispiel in der Bibel, der größte Text, der menschliche Irrtümer schildert, das finden wir im Buch Hiob, die drei Freunde Hiobs. Hiob ist in tiefes Leid hineingekommen, unter Gottes Zulassung, völlig unbegreiflich, warum er so leiden muss. Dann besuchen ihn drei Freunde und erstmal eine ganze Woche trauern sie mit ihm. Das ist schon mal klasse, also das muss man erstmal nachmachen, dass wir die drei Freunde nicht zu schlecht sehen. Aber dann fangen sie an zu reden. Und dann wird uns kapitelweise im Buch Hiob, werden uns diese Reden seiner drei Freunde, sind aufgezeichnet. Der Autor des Buches Hiob, dem sie dann hinterher alles wohl erzählt haben, wie das war, und der Autor des Buches Hiob, der vom Heiligen Geist geleitet wurde, all das aufzuschreiben, der hat diese ganzen Reden von Hiobs Freunden aufgeschrieben. Aber am Ende des Buches Hiob sagt Gott, nachdem er Hiob wiederhergestellt hat, Hiob, du musst jetzt für deine Freunde beten, weil was die über mich gesagt haben, das stimmt nicht. Das ist eine verkehrte Logik gewesen. So Gott selbst sagt, die haben sich geirrt. Menschliche Irrtümer, und die stehen kapitelweise im Buch Hiob. Und das ist immer wichtig dann zu erkennen als Bibelleser. Aber wie gesagt, es ist dann auch offensichtlich. Die Bibel schildert uns menschliche Irrtümer. Aber dass das da drinnen steht, ist kein Irrtum. Alles, was in der Bibel steht, steht da, weil Gott das so wollte. Und das hat er inspiriert. Und das ist wichtig zu sehen. Ja? Gott irrt sich nicht. Menschen irren sich. Und manches in der Bibel ist davon bewusst aufgeschrieben, damit wir lernen und nicht dieselben Irrtümer begehen. Diese Freunde Hiobs, die haben gesagt, Hiob, du musst irgendetwas Schlimmes ausgefressen haben, was du verheimlichst, und deswegen bestraft Gott dich so. Und Hiob sagt, sorry Leute, ich bin ein ganz normaler Durchschnittssünder, aber was ich erleide, das ist nicht Durchschnitt. Und ich verstehe Gott nicht, aber ich klage ihm meine Not und ich halte an ihm fest. Und er hält mich fest. Ohne ihn geht's gar nicht. Und das ist immer dieser Versuch, menschliche Logik, wenn jemand leidet, ja, was hat er verbrochen, ja? Oder was ist da passiert? Menschliche Logik, das ist so natürlich, das geht so schnell, dass wir mit menschlicher Logik versuchen zu ergründen, was Gott zulässt. Aber wir können nicht alles verstehen. Und das lehrt uns das Buch Hiob, auch die Irrtümer seiner Freunde. Wir verstehen aber nicht alles, wie ich schon erwähnte, was in der Bibel steht. Und das ist kein Grund, die Bibel zu kritisieren, sondern das ist noch ein Grund mehr, Ehrfurcht vor Gottes Wort zu haben. Ehrfurcht, Demut, Respekt vor den Stellen, Texten, Worten, die uns Mühe machen und die wir nicht oder noch nicht verstehen, weil wir noch nicht reif genug sind, dass Gott uns das Verständnis geben kann. Ich erwähnte ja schon, Jesus ist das menschgewordene Wort, die Bibel ist das schriftgewordene Wort Gottes und wir verstehen nicht alles, was Jesus tut und was Jesus zulässt. Trotzdem haben wir Ehrfurcht vor ihm und vertrauen ihm, hoffentlich. Und genauso soll es mit dem schriftgewordenen Wort sein. Wir verstehen nicht alles, aber lasst uns Ehrfurcht haben und vertrauen in Gottes Wort. Ganz wichtig ist immer die Frage bei dem, was wir lesen. Was will Gott mir dadurch sagen? Wie ist das gemeint? Wie ist das gemeint? Was ist der Sinn? Und wie wichtig die Frage ist, wie etwas gemeint ist, dazu noch ein Beispiel zum Schluss. Geht das mit diesem kurzen Video, Jakob? ein kurzes Video, eine Rede, die John F. Kennedy, der amerikanische Präsident, 1963 in Berlin gehalten hat, ein paar Sekunden Ausschnitt aus dieser Rede. Und dann fragen wir uns bei der Pointe, bei dem Schlusssatz, wie ist das gemeint? Bin gespannt, ob es klappt, wäre toll.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
Das ist legendär, ja. 1963, was war passiert? 61 war in Berlin die Mauer gebaut, West-Berlin war isoliert. 63 war Kennedy da, hielt diese Rede, man schätzt 1 Million Menschen auf der Straße und sein Schlusssatz, ich bin ein Berliner. Wenn man jetzt historisch, kritisch forschen würde und fragt, hat Kennedy die Wahrheit gesagt? Ist Kennedy ein Berliner gewesen? Und dann würde man erforschen, Geburtsregister der Stadt Berlin, taucht der Name John F. Kennedy niemals auf. Einwohnermeldeamt, gucken, Einwohnerlisten, hat der Mann jemals in Berlin gelebt, war der gemeldet, erster Wohnsitz? Nein, niemals. Dann kommt man mit historisch-kritischer Forschung zu dem Ergebnis, also John F. Kennedy hat eigentlich gelogen. Stimmt nicht, der Mann war gar kein Berliner. Aber wir müssen fragen, was hat er gemeint? Und dann verstehen wir, was er gemeint hat und warum 1 Million Menschen zujubelten und Tränen in den Augen hatten, weil er damit ausdrückte, ich, der Präsident von Amerika, identifiziere mich mit euch. Wir sind mit euch. Wir werden nicht zulassen, dass sowjetische Kommunisten über euch herrschen. Wir stehen zu euch. Wir stehen hinter euch. Ich bin ein Berliner. Und das ist ein Beispiel, das uns einfach zeigt, wie wichtig es ist, auch wenn wir die Heilige Schrift lesen, was ist gemeint? Was will Gott uns sagen? Und dann kommen wir unter der Leitung seines Geistes, wenn wir mit Ehrfurcht und Liebe zum Herrn das Wort lesen, wir kommen zu den richtigen Ergebnissen. Und was wir noch nicht verstehen, da gehen wir respektvoll mit um. Aber was wir verstehen und immer mehr verstehen, das lasst uns nehmen, uns darüber freuen, uns davon ermutigen, herausfordern und in die Tat umsetzen. Lasst uns Gottes Wort vertrauen. Und zum Schluss lade ich euch ein, dass wir gemeinsam beten, diese Worte, die wir schon hörten vor der Predigt aus Psalm 119, dadurch ein, dass wir dazu aufstehen und dass wir das zusammen laut beten. Jetzt ist es weg. Da ist es, doch, da ist es wieder. Okay, lasst uns beten. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, altgewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Von deinen Rechtsbestimmungen weiche ich nicht ab, denn du selbst hast mich darin unterwiesen. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden, ja, sie sind süßer noch als Honig. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Einsicht, darum hasse ich jeden Weg der Lüge und der Falschheit. Amen. Wir nehmen Platz.